Haus 1. Wir machen Podcasts. Willkommen zur Wochendämmerung vom 10. Mai 2024 mit
einer Generation
Israel,
finnischer Gelassenheit,
rechts unten,
Arbeitsanreizen,
einer schlimmen Bahn,
Firmengründungen,
Schamjaf zu Brasilien,
einem Filmtipp,
einer guten Nachricht,
dem Börsenticker,
einem Limerick der Woche,
Katrin Rönicke
und Holger Klein. Ich will mit einer kleinen Randnotiz anfangen. Einfach nur der Vollständigkeit halber, einfach um es erwähnt zu haben, der April 2024 war laut dem EU-Klimawandeldienst Copernicus der wärmste April seit Beginn der Messungen und damit der 11. Monat in Folge, der jeweils der wärmste seit Beginn der Messungen war. Also davor wärmster März jemals, wärmster Februar jemals und so weiter und so fort.
Da gab es die Woche auch eine Geschichte im Guardian. Die haben ein paar hundert der weltweit führenden KlimaforscherInnen befragt. Und die Überschrift lautet Hopeless and Broken. So hoffnungslos und gebrochen. 77% der Leute haben geantwortet, dass sie glauben, dass die globalen Temperaturen mindestens 2,5 Grad erreichen werden. Die Hälfte, also 42%, fast die Hälfte, geht von 3 Grad aus und nur 6% gehen davon aus, dass das 1,5 Grad Ziel überhaupt erreicht werden wird. Also ist ja. Ich tu das mal in die Shownotes, falls sich irgendwie jemand so richtig den Tag verderben will. Ich habe es extra nicht mit in die Sendung genommen, weil ich dachte, das ist zu hart. Kommen wir zu, wo kommen wir denn hin? Also komm, ich habe eine Art gute Nachricht, jetzt wo wir mies angefangen haben. Das Institut für Demoskopie Allensbach, die befragen seit 10 Jahren für den Gesamtverband der Versicherer die 30- bis 69-Jährigen. Mhm. Weil sind für die Versicherer die interessantesten, weil da wird dann meiste Geld verdient und so weiter. Und sie schreiben, und das fand ich ganz interessant, die Stimmungslage der mittleren Generation, sie nennen das Ding Generation Mitte, ohne sich diesen pseudosoziologischen Generationenbegriff zu eigen zu machen, den die Presse so gerne benutzt. Eine Generation Z, Generation Bla, Millennials, die gibt's ja alle gar nicht. Exkurs. Diese Generationsbegriffe werden hergenommen, um den Anschein zu erwecken, dass es eine Alterskohorte gibt, die die gleichen Werte, die gleichen Haltungen, die gleichen Erfahrungen und haben. Und das stimmt halt einfach nicht, weil ein 18-Jähriger in Schleswig-Holstein, der macht ganz andere Erfahrungen als ein 18-Jähriger im Allgäu zum Beispiel. Die sind nicht so einfach zu vergleichen. Das macht die Presse nur sehr gerne. Soziologisch ist das nicht haltbar. Gibt's auch einen sehr schönen Artikel bei Übermedien. Kann ich mal verlinken. So, die mittlere Generation. Also sie schreiben über diese Generation. Die Stimmungslage der mittleren Generation in Deutschland, also der 30- bis 59-Jährigen, ist deutlich besser, als die aktuellen wirtschaftlichen Rahmendaten vermuten lassen. Immerhin, 3/4 der Leute halten die Zeiten für unsicherer als vor 10, 15 Jahren. Mhm. Gut, jeder Zehnte sagt, es hat sich eigentlich nichts geändert. Und ich vermute, das stimmt. Und dass sich eigentlich unsere Wahrnehmung geändert hat, die Wahrnehmung der Zeiten, auch vielleicht die Wahrnehmung der Presse der Zeiten und so. Also weil vor 10 Jahren war Putin auch schon Putin. Ne? Mhm. Das Vertrauen, auch in unsicheren Zeiten langfristig planen zu können, bezeichnen die ForscherInnen als ausgeprägt schichtgebunden. In den höheren sozialen Schichten sagen das 61%. Dass sie planen können, oder zumindest einigermaßen verlässlich. Mittelschicht nur noch 42, in den sozial schwächeren Schichten nur noch 22. Ost-West-Unterschied haben wir auch. Im Westen ist es fast die Hälfte, im Osten ist es ein knappes Drittel, das davon ausgeht, verlässlich planen zu können. Die Zufriedenheit mit der eigenen finanziellen Situation ist höher als im vergangenen Jahrzehnt. Mhm. Der Zukunftsoptimismus der Generation Mitte steigt. Die Abstiegsängste sinken. Und wenn sie nach ihrem Wohlstand befragt werden, sagt ein gutes Viertel, ihnen geht's heute schlechter als vor 5 Jahren. Jeder Sechste fürchtet einen sozialen Abstieg. Das war vor 2 Jahren noch jeder Fünfte übrigens. Mehr als ein Viertel der Leute sieht diese Gefahr für sich gar nicht. Mehr als ein Viertel der Leute sagt, ich sehe keine Gefahr eines sozialen Abstiegs für mich. Das ist ziemlich viel.
Findest du? 3/4 sagen das nicht.
Na, aber wenn du davon ausgehst, wem das Vermögen hier im Land gehört und wem wirklich die Sonne aus dem Arsch scheint, finde ich das viel, ehrlich gesagt. Hm. Knapp die Hälfte der Leute, also sagt, wir schließen den Abstieg nicht aus, aber wir halten das Risiko für begrenzt. Hm. So. Die Forscher sagen, die Generation Mitte empfindet sich in einer relativ befestigten Situation, die primär durch die Pandemie kurzfristig angegriffen wurde. Fast die Hälfte der Leute sagt, hier wird zu viel gejammert. Ein Viertel sagt, nee, stimmt nicht. Gut, jeder Fünfte sagt, die Veränderungen hier im Land gehen mir zu schnell. Hm. Fast die Hälfte sagt aber, geht nicht schnell genug.
Ja, genau.
Und den meisten Reformbedarf sehen die Leute bei den Themen Pflege, Bildung, Gesundheit. Mehr als zwei Drittel sagen, dass da der meiste Reformbedarf ist. Ein Viertel der Befragten geht davon aus, im Alter keine finanziellen Sorgen zu haben. Das finde ich dann wiederum, da finde ich ein Viertel dann wiederum wenig. Mhm. Jeder Zweite, also die Hälfte, erwartet zwar keine finanziellen Sorgen zu haben, aber sparsam haushalten zu müssen. Mhm. Und ein Fünftel rechnet damit, auf Unterstützung angewiesen zu sein. Dann haben wir jetzt nächsten Monat der Europawahlen. Ich habe schon gewählt, ja, also falls es einen Rechtsruck gibt, an mir liegt es nicht. Und nach Europa haben sie dann auch gefragt und da ist dann die Zukunft Europas genau gedrittelt. Ein Drittel sieht die Zukunft optimistisch, ein Drittel pessimistisch und ein gutes Drittel sogar traut sich kein Urteil zu, was vermutlich die Ehrlichen sind. Mhm. Weil, ne, wie kann man das beurteilen, wenn man nicht den ganzen Tag Daten sich anguckt und sonst wie, also es ist ja alles nur dann Gefühl irgendwie. Sie haben die zentralen Wünsche an die nächste EU-Kommission abgefragt. Auf Platz 1 Steuerung der Migration. Auf Platz 2 Bürokratieabbau, auf Platz 3 Stärkung der Wirtschaft und Wettbewerbsfähigkeit.
Okay.
Was auch, finde ich, wieder stark danach klingt, als hätten die Leute weniger Ahnung von den Zuständen, als sie Ahnung haben von den Überschriften in den Medien.
Yep.
Kann man vielleicht auch daran erkennen, dass nicht mal die Hälfte der Leute Umwelt- und Klimaschutz als wichtige Aufgabe für die EU sehen. Hm? Mhm. Wie auch immer. Die Studie heißt Generation Mitte 2024, voller Selbstvertrauen in unsicheren Zeiten. Und auf eine Art ist das ja vielleicht eine gute Nachricht. Und die haben sie auch sehr schön grafisch aufbereitet. Da macht dann auch das Nachlesen Spaß, allein um mal zu gucken, wie nah dran oder wie weit man selbst ist von den Leuten.
Ja, ich bleib ein bisschen, bei dem Thema Europa, sagen wir es mal so, aber irgendwie auch nicht. Ich möchte über rechts unten reden. Also, nachdem ja jetzt zivilgesellschaftliche Gruppen seit Jahrzehnten warnen, ja, kommt jetzt auch mal ganz oben an, also zum Beispiel bei jemandem wie Bundeskanzler Olaf Scholz, dass rechte Gewalt eventuell eine Gefahr für die Demokratie sein könnte, weil es tatsächlich jetzt einen Politiker der SPD getroffen hat, der zusammengeschlagen wurde in Sachsen. Und tatsächlich hat Olaf Scholz das diese Woche auch in seiner Ansprache, der hat so einen Videokanal, wo er so Ansprachen hält an die Bevölkerung. Mhm. Das kann man sich angucken. Mache ich meistens nicht, aber diese Woche hat es mich dann doch interessiert, weil auch andere Medien sekundär darüber gesprochen haben, was Olaf Scholz dazu zu sagen hat, dass die Demokratie hier angegriffen wird. Und das habe ich mal mitgebracht.
Angriffe auf unsere Demokratie gehen uns alle an. Deswegen sehen wir nicht tatenlos zu, wenn Amtsträgerinnen, Wahlkämpfer oder Ehrenamtliche brutal angegriffen werden. Wenn Wahlplakate für die Europawahl zerstört werden. Eine Antwort, die jede und jeder von uns geben kann, ist ganz einfach. Wählen gehen. Am 9. Juni ist Europawahl, schon jetzt beginnt die Briefwahl. Erstmals können in Deutschland übrigens auch die 16- und 17-Jährigen abstimmen. Meine Bitte auch an Sie und euch, macht mit. Unser vereintes Europa ist zu kostbar, um es denen zu überlassen, die es kaputt machen wollen. Manche Populisten fordern, dass Deutschland aus der Europäischen Union austritt. Andere sehen Putins Russlands oder Xi Jinpings China als Vorbilder für Europa. Und wieder andere wollen die EU rückabwickeln. Was für ein selbstzerstörerischer Wahnsinn. Europa und die europäische Einigung sichern unseren Wohlstand und unsere Zukunft. Jeder vierte Arbeitsplatz bei uns in Deutschland hängt am Export. Mehr als die Hälfte unserer Ausfuhren geht in andere EU-Länder. Experten sagen, ohne die Europäische Union hätte jede und jeder einzelne von uns über 1.000 Euro weniger im Jahr. Von den politischen Kosten ganz zu schweigen. In einer Welt mit 8, bald 10 Milliarden Menschen sind 84
Millionen Deutsche. Ich fand das ganz interessant, wie er so sagt, wir sehen nicht tatenlos zu. Und man denkt so, ah cool, was macht die Bundesregierung? Ja, geht mal wählen, ne? Also wir sehen nicht tatenlos zu, geht ihr mal bitte alle wählen. Und danach wirklich, also ich habe es jetzt abgebrochen, weil es folgt danach nur noch einiges an Binsenweisheiten, dass, also ich sag mal, alle Leute, die regelmäßig die Wochendämmerung hören, werden da nichts Neues erfahren. Auch alle Leute, die mal eine Zeitung lesen oder mal Nachrichten hören oder so. Ja. Und das finde ich wirklich so wahnsinnig frustrierend, dass er überhaupt niemals konkret ist. So. Ja. Er spricht dann auch noch davon, wie er seinen guten Freund Macron getroffen hätte diese Woche und was der Wichtiges gesagt hätte. Und es ist immer alles so, vielleicht ist es staatsmännisch oder soll staatsmännisch sein. Ich finde es frustrierend.
Ja, das vor allen Dingen gemessen daran, also nach diesem Überfall auf den SPD-Politiker, da ist ja wirklich richtig die Post abgegangen im politischen Establishment. Und da hätte ich dann doch ein bisschen mehr erwartet. Aber was ich ganz interessant fand daran, dass da die Post so abgegangen ist, ich drück's mal polemisch aus, das weiße Establishment wird gerade unruhig. Mhm. Ja, jahrzehntelang war es denen scheißegal, ob ein Schwatter oder ein Brauner oder ein Gelber oder ein was auch immer, Hauptsache kein Weißer, ihresgleichen verdroschen und umgebracht wurde. Und auf einmal trifft es ihresgleichen.
Ja.
Und da werden sie nervös.
Ja.
Und da versprechen sie, was zu tun. Und das finde ich, das wirklich sehr irritierend.
Ja, beschämend könnte man auch sagen.
Ja.
Jedenfalls passt ganz gut zu der Frage, was ist denn ganz konkret jetzt, ne? Ein Bericht, der diese Woche auch vorgestellt wurde, vom Kulturbüro Sachsen, und das ist der jährliche Bericht Sachsen rechts unten. Deswegen ist mein Thema heute rechts unten. Ich zitiere mal ein paar Punkte, die der Geschäftsführer Michael Nattke bei der Vorstellung gesagt hat. Der MDR hat davon berichtet diese Woche. Nämlich erstens, dass Sachsen seit vielen Jahren ein Problem mit Rechtsextremismus habe. Was keine Neuigkeit ist. Ja, sagt er auch, es ist einfach keine Neuigkeit so. Aber, ich zitiere ihn, aber wir haben dieses Jahr die Situation, dass tatsächlich zum ersten Mal eine gesichert rechtsextreme Partei eine Machtoption bei den Wahlen hat. Das ist schon mal anders. Dann, ich zitiere ihn nochmal, zweitens, viele Menschen schreckt es nicht mehr ab, dass die AfD als gesichert rechtsextrem eingestuft wird. Und da versucht er oder hat er wohl bei der Pressekonferenz versucht, auch mal Ursachen zu suchen. Also wie kann das denn sein? Warum ist die Bevölkerung so rechts eingestellt und hat nicht mehr ein Problem damit, dass die A gewalttätig sind und wirklich als gesichert rechtsextrem eingeschätzt werden? Und da sagt er, und das finde ich einen sehr klugen Punkt, dass vor allem in Ostdeutschland die Situation sei, dass viele Menschen noch nicht verstanden haben, dass in einer Demokratie Dinge selbst angepackt werden müssen und dass man selbst die Demokratie weiterentwickeln kann und muss. So. Mhm. Und ein dritter Erkenntnisgewinn sozusagen aus dieser Vorstellung war, dass schon im Winter dieses Kulturbüro Sachsen gewarnt hat, dass sich die Rhetorik in der rechten Szene zuspitzt. Und sie haben gewarnt, dass sich das im Wahlkampf auch in Taten äußern könnte. Also sie sagen schon, deswegen meinte ich, zivilgesellschaftliche Akteure sagen das ja wirklich seit Jahrzehnten.
Das ist auch das Frustrierende daran. Ja. So, hört doch einfach auf die Leute, die sich damit auskennen, und hört nicht auf die Leute, die irgendwie ihre Politik damit, womit auch immer, zu rechtfertigen versuchen. Das ist was mich sowieso so an der Politik stört. Es sind immer, Politiker ignorieren im Grunde diejenigen, die sich wirklich mit den Dingen auskennen.
Ja, und deswegen, also es ist ganz gut, dieses Kulturbüro Sachsen, das bezieht in seine Analysen auf jeden Fall natürlich sowas wie Verfassungsschutzberichte und auch Polizeiberichte und auch Recherchen von Journalistinnen mit ein, aber eben auch das, was die Antifas recherchieren und zusammentragen. Das nutzen die auch, weil das halt auch wertvolle Informationen sind. Aber da gibt es ja dann schon genügend Leute, die sagen, ja, aber das sind ja Aktivisten. Das sind
linksextremistische Prototerroristen.
Naja, und deswegen, die sagen auch so, das hat sie zwar zutiefst erschüttert jetzt mit dem Matthias Ecke, aber gleichzeitig halt nicht überrascht. Und ich fand ganz gut, die Taz hat dann nochmal diesen Bericht etwas ausführlicher analysiert und auseinandergenommen. Und die Methode in Sachsen ist wohl, dass Bündnisse und Netzwerke weit über die Mitgliedschaft bestimmter Parteien hinweg geschlossen werden. Also da gibt es Heimatvereine, da gibt es Obdachlosenhilfen, die alle sozusagen so Vorfeldarbeit in die Gesellschaft hinein machen und an Punkten, man kennt das ja auch schon aus den 90ern von der NPD, die dann irgendwelche Feste veranstalten und an
kümmern sich.
Die kümmern sich, genau. Und das ist wohl so erfolgreich und passiert auf so vielen verschiedenen Ebenen und mit so vielen verschiedenen Initiativen, dass eine AfD-Bundestagsabgeordnete, Caroline Bachmann heißt sie, auch schon öffentlich gesagt hat, und das wird in diesem Bericht zitiert, es geht überhaupt nicht darum, wer hier irgendwo in welcher Partei ist, es geht darum, ob ihr die Liebe zum Vaterland habt. Das heißt, man schließt die Reihen auch über Parteigrenzen hinweg tatsächlich. Was sie auch noch hervorgestrichen haben in diesem Bericht, ist eben, dass die AfD ganz gezielt Desinformationen verbreitet. Also, dass da Lügen, Scheinwahrheiten, irgendwelche Simulationen erzeugt werden, um eben immer wieder zu suggerieren, es gibt hier eine Bedrohung von Fremden, von Andersdenkenden, ja. Und die wichtigsten Medien sind dabei offensichtlich inzwischen Instagram, TikTok und Co. Also gar nicht mehr so sehr die Telegram-Gruppen, die sind auch noch wichtig. Und ich fand total interessant einen Satz in der Taz, den ich einfach nur zitiere. Es bleibe allerdings Spekulation, ob man dabei von russischen Methoden lerne oder gar mit FSB-Kreisen zusammenarbeite. Zitat Ende. Also das kommt auch noch obendrauf. Und das ist halt so diese Gemengelage, die momentan, habe ich oft das Gefühl, überhaupt nicht durchstiegen wird. Also wir haben da einerseits krass rechte Bündnisse und Netzwerke, die wirklich zusammenarbeiten, um die Macht zu erlangen in diesen Bundesländern erstmal und dann natürlich gerne auch darüber hinaus. Und gleichzeitig diese massive Unterstützung auch, oder Unterstützung vielleicht auch nicht, vielleicht ist es auch wirklich nur Abgucken aus Russland.
Und das alles, und das ist ja eigentlich das eigentliche Problem, das alles trifft auf weite Teile der Bevölkerung, die nie gelernt haben, Sinn von Unsinn zu unterscheiden.
Ja. Genau.
Das ist ja das zugrunde liegende. Es könnte uns ja eigentlich alles egal sein, was die Russen da für einen Stuss verzapfen, was die Nazis für einen Stuss verzapfen. Wir wissen ja, dass es Stuss ist. Und ich glaube, genau da liegt das Problem auch, dass, ich sag mal, im politischen, im journalistischen, im wissenschaftlichen Establishment, wir wissen, wie man Sinn von Unsinn möchte. Wir stehen da und sagen, ja, die reden doch Schwachsinn, brauchst du nichts zu glauben. Und dann kümmern wir uns nicht weiter drum, gucken aber gar nicht nach denen, die auf den Scheiß reinfallen. Und das sind sehr, sehr, sehr viele. Das ist alle, also guck in die ostdeutschen Bundesländer, das ist die Hälfte der Leute, die glaubt diesen Quatsch.
Ja, ja, und dazu ein ganz gutes Beispiel. Und das ist gleichzeitig auch eine Guck-Empfehlung. Es gab so Deepfakes von Tagesschausprechern. Also natürlich nicht echte Tagesschausprecher, sondern da wurde eine KI benutzt, dass die was Bestimmtes sagen sollen. Entschuldigungen dafür, wie sie in der Corona-Zeit berichtet hätten. Und die wurden zum Beispiel auf Pegida-Demos auch in Dresden abgespielt und den Leuten dann eben nicht dazu gesagt, dass das Satire ist und dass das gar nicht die echten TagesschausprecherInnen sind. Und zu diesem Beispiel hat eine Kollegin von uns, Marlene Halser, die kennst du vielleicht aus diesem Podcast Just Love, den wir gemacht haben, mit dem Guru im Taurus.
Gott, was für eine Geschichte, ey.
Die haben gerade für das ZDF nämlich eine Recherche zur Rolle von KI-generierten Deepfakes im Europawahlkampf gemacht oder im Wahlkampf generell. Und da führt die Recherche nämlich unter anderem auch nach Sachsen und in diese rechten Kreise. Verlinke ich auch in den Shownotes. Naja, und dann hatten diese Woche wieder mal nicht wenige den Eindruck, dass es jemanden gab, der viel bessere Worte gefunden hat als der Kanzler. Rate mal wer.
Ja, Robert Habeck.
Tatsächlich habe ich ihn auch mal mitgebracht, einen Mitschnitt vom OMR-Festival, was diese Woche in Hamburg war, weil ich das tatsächlich ziemlich stark fand.
Und für mich, und das ist jetzt der ernste Teil dessen, was ich sagen will, sieht die aktuelle Lage, zu der ich was sagen will, so aus. Freiheit und liberale Demokratie stehen unter Druck wie lange nicht mehr und selten in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Und sie stehen unter Druck aus vor allem drei Gründen. Einmal von innen. Populisten, Radikale, Rechtsradikale wollen im Kern das Gemeinwesen, das unser Land die letzten 70 Jahre geworden ist, in Frage stellen, vielleicht zerstören. Also es gibt Druck von innen. Ihr kennt alle die fürchterlichen, irgendwie absurden, aber dann ja doch realen Fantasien, Menschen auszubürgern, abzuschieben. Und alle haben mitbekommen, dass Gewalt, Gewalt der Sprache, eine gewisse Entgrenzung in den politischen Räumen, aber auch ein Ausfluss der sogenannten sozialen Medien, wo ja viele von euch sehr, sehr aktiv sind, jetzt Realität geworden ist, dass also der gesprochenen Gewalt jetzt auch tatsächlich reale Gewalt auf der Straße folgt. Freiheit und Demokratie steht unter Druck von innen, von den Feinden, die sie im Kern bekämpfen, vielleicht sogar abschaffen wollen. Sie steht unter Druck von außen, durch Kriege im schlimmsten Fall und durch Protektionismus und eine Welt, die wieder in Nationalismen und einzelne Räume, man nennt es Geopolitik, Interessenssphären, die man gegen andere hält, unterteilt wird. Man kann den Angriffskrieg von Putins Russland, und es ist wichtig, es ist Putins Russland, denn es gibt ja auch ganz viele mutige Russinnen und Russen, die gegen Putin auf die Straße gehen, die sich verhaften lassen, obwohl sie wissen, dass sie mit ihrem Leben dafür bezahlen werden, Nawalny. Also wir müssen unterscheiden zwischen den Russen und Putins Russland, aber man kann Putins Russland als Krieg für einen Imperialismus, also einen nationalen Größenwahn lesen. Man kann ihn aber auch als Angriff, als Krieg gegen einen demokratischen Staat, in diesem Fall in der Ukraine, lesen. Also nicht zulassen wollen, dass auf einem Territorium, das mal zur Sowjetunion gehörte.
So, ich breche das mal hier ab, es geht auch noch ein bisschen weiter. Die dritte Bedrohung neben diesen Kriegen ist der Klimawandel. Sagt ja auch ganz klar, es gibt kaum etwas, was die Menschenrechte und die Freiheit der Menschen auf der ganzen Welt und damit auch die Demokratie derzeit so bedroht. Und er sagt auch, Klimawandel ist ein viel zu schwaches Wort und Klimaschutz ist ein falsches Wort, weil es geht nicht darum, das Klima zu schützen. Dem Klima ist es ziemlich egal, sondern es geht natürlich darum, uns zu schützen und unsere Freiheiten zu schützen. Ja. Und das Beeindruckende ist, der hat komplett frei gesprochen.
Ja. Die ganze Zeit. Hat man aber gemerkt, finde ich. Das mit dem Klimawandel, das ist halt auch so ein, ich glaube, das ist gerade so in, ich sag mal, meiner Generation Mitte. Ne? Mhm. Also die jetzt irgendwo so in den nächsten 10 bis 20 Jahren in Rente gehen und vielleicht für ihr Alter privat vorgesorgt haben, sei es mit Immobilien, sei es mit Wertpapieren oder sowas. Ich glaube oder ich fürchte, sagen wir mal so, ich kann es natürlich nicht belegen. Es gab jetzt gerade auch mal wieder so einen Bericht, ich weiß nicht mehr, wo ich ihn gelesen hatte. Da ging es im Wesentlichen um die USA und in welchem Umfang die Klimakrise Immobilienvermögen vernichten wird in den nächsten Jahrzehnten. Und das ist derart viel, dass ich zumindest eine Gefahr sehe für eben meine Generation Mitte, dass das, was wir da an Vorsorge betrieben haben, und wenn wir tatsächlich in Rente gehen, gar nicht mehr in dem Maße zur Verfügung stehen wird. Mhm. Das heißt, das wird uns unmittelbar ins Eingemachte gehen. Ist natürlich auch immer nur eine Prognose, selbst wenn es rechnen würde, ist es nur eine Prognose. Aber ich glaube, dass sowas in der Diskussion noch viel zu wenig stattfindet, dieses ja, Wohlstand im Alter. Die Allensbach-Studie, die ich eben erwähnt habe, hat übrigens genau das, was du da so erzählt hast gerade, die haben eine Frage gestellt. Für wie groß halten Sie das Risiko, dass die Demokratie in Deutschland durch Gruppen, die Sie ablehnen oder abschaffen möchten, ernsthaft in Gefahr gerät? Ein gutes Drittel hält die Gefahr für eher hoch bis sehr hoch. Mhm. Sehr hoch sind 7%, also recht weniger, aber immerhin ein gutes Drittel. Man könnte auch sagen, 2/3 der Leute halten die Demokratie für stabil. Das ist die Frage.
Ist die Frage, naja, und was aber auch bei Habeck jetzt war, das war jetzt nicht konkret, der hat jetzt keinen konkreten Vorschlag für was man jetzt tun kann. Deswegen greife ich nochmal den Michael Natke von dem Kulturbüro Sachsen auf, der ja gesagt hat, dass viele Menschen noch nicht verstanden haben, dass in einer Demokratie Dinge selbst angepackt werden müssen und dass man selbst die Demokratie weiterentwickeln kann und muss. Und das kann ja viele Formen annehmen, dachte ich so. Also man kann ja gucken, so hey, bei dir läuft irgendwas schief. Ja, bei jedem läuft ja irgendwas schief. Dann kann man, weiß ich nicht, zu einer Nachrichtenredaktion gehen oder die unterstützen oder wie auch immer, um Druck auf die Politik auszuüben. Ich habe mal die FAZ benutzt, um die Schulklo-Situation in Berlin auf Bundesebene zu eskalieren. Das mag vielleicht ein bisschen übertrieben gewesen sein, aber es war sehr effektiv und das kann man natürlich auch im Kleinen machen, ja.
Ja, das Ding ist aber, was glaube ich den meisten Menschen nicht klar ist und auch mir oft nicht klar ist, ich muss mich da auch immer wieder zur Ordnung rufen, dass du das damals mit einem Artikel in der FAZ eskalieren konntest. Das hat ja eine Vorgeschichte von 10 Jahren, in denen du auf irgendeine Art und Weise journalistisch, publizistisch, politisch tätig gewesen bist, sodass du in die Situation überhaupt gekommen bist, für die FAZ sowas schreiben zu können.
Ich glaube, das war ein bisschen übertrieben.
Nein. Was wir, glaube ich, viel zu oft übersehen, ist, Demokratie zu betreiben, sag ich mal, ist eine unfassbar langfristige Aufgabe. Wir sind in so einer Instant-Welt gefangen. Der Kaffee muss schnell fertig sein. Ich bestell das, das muss morgen da sein. Mir passt was nicht. Ich schreibe jetzt ins Internet, dass mir das nicht passt. Und dann erwarte ich, dass es morgen auch geändert wird. Und so funktioniert die Welt halt nicht. Und darum finde ich dein Beispiel mit der FAZ total super.
Ja, aber das ist wirklich ein bisschen zu groß. Ich meine, nach der Schule habe ich ein Praktikum bei den Fränkischen Nachrichten gemacht. Das ist vielleicht das bessere Beispiel. Da kamen auch mal Leute vorbei und haben gesagt, so hier, guck mal, ist das nicht ein Thema für euch? Und sowas zu nutzen, weißt du, die haben ja die Lokalredaktionen, die sind ja zugänglich. Du kannst auch anrufen und sagen, hier habe ich das und das gesehen. Also sowas zu nutzen. Aber man kann auch zum Beispiel, wenn man das Gefühl hat, so, ey, hier hängen ja nur AfD-Plakate, so ein Scheiß, ja? Ja, dann geh zu der Partei, die dir irgendwie als das kleinste Übel erscheint, und biet vielleicht an, mal Plakate aufzuhängen. Ja, das ist vielleicht gerade. Ja, das wollte ich gerade sagen. Es gibt inzwischen Sicherheitsmaßnahmen und Tipps, wie man das macht. Also zum Beispiel immer nur zu dritt losgehen. Dann weiß ich nicht, wenn man Kapazitäten hat, das ist sicherlich der Schritt mit der größten Hürde, aber rein in die Politik und von innen gestalten. Also
aber du siehst ja, wie lange das dauert. Wie lange die Grünen gebraucht haben, bis die Atomkraftwerke von der CDU abgeschaltet wurden.
Ja, das bohren dicker Bretter, natürlich. Genau, aber auf Kommunalebene kann man oft viel schneller, viel konkreter Sachen verändern, zum Beispiel. Das sagen alle, die in der Kommunalpolitik aktiv sind. Und die haben auch oft eine viel größere Zufriedenheit. Es sei denn halt, es ist in Sachsen, da haben sie auch oft ganz schön viel Angst. Und ich sage ja auch immer, wenn einem Politik zu schmutzig ist, was es mir persönlich zum Beispiel war. Ich war ja schon mal auf dem Weg in die Politik und habe dann gedacht, nee, okay, das halte ich nicht aus. Verstehe ich alles. Dann gibt es ja auch noch die Zivilgesellschaft. Die ist in der Demokratie genauso wichtig. Weiß ich nicht, Omas gegen Rechts, Parents for Future, weltoffenes Thüringen, you name it. Es gibt ja für jedes Töpfchen das passende Deckelchen.
Haus der kleinen Forscher.
Ja, es gibt das immer gibt was so zu viel. Tun. Ja, in unzähligen Städten und auch in kleineren Gemeinden. Jede Woche Demos gibt es auch noch. Und direkt mal in den Kalender schreiben, am 31. Mai geht es wieder mit Fridays for Future auf die Straße. Und zwar im ganzen Land. Nicht nur fürs Klima, sondern tatsächlich auch gegen rechts. Also streikst
du dann wieder? Machen wir dann wieder eine Sondersendung?
Ich habe es eigentlich vor, ja. Okay. Da müssen wir noch 2 Sondersendungen aufnehmen, aber das kriegen wir auch noch hin. Also insofern, Robert Habeck hat nämlich recht, das Klima hat da auch wieder mit zu tun. Also es ist alles. Es ist eine Multikrise und das mag sich manchmal anfühlen wie, oh, was mache ich jetzt? Aber etwas zu machen, egal wie klein, ist besser als nichts zu machen oder zu den Rechten zu laufen, die einem einfache Lösungen für komplizierte Dinge anbieten, die aber nicht funktionieren werden.
Wobei da natürlich auch das Problem wiederum ist, auch das ist ein sich auf irgendeine Art und Weise beteiligen an dieser Demokratie und sei es, sich an ihrer Abschaffung zu beteiligen. Genau. Und die Lösungen, die die Rechtsextremen anbieten, das sind halt genau die Instant-Lösungen, die ich eben meinte. Du willst, dass das Brett nicht so dick ist, das gebohrt wird, kein Problem. Ausländer raus.
Ja.
So, ne? Klar funktioniert das nicht. Weiß auch jeder, der halbwegs bei Verstand ist. Aber
es ist so lustig, weil ja auch tatsächlich heute die Diskussion mit meinen Eltern gehabt, hier in der Gegend, wie viele Menschen sind hier tatsächlich noch Ausländer, weiß ich nicht, das ist wahrscheinlich nicht mal 5% oder so. Und keines der Probleme der Leute hier wäre gelöst, wenn man die alle schneller abschiebt, was auch große Überschrift heute in der Zeitung war. Also Sachsen-Anhalt will noch schneller abschieben. Ja, und dann?
Das ist halt Kackjournalismus. Ja. Man könnte halt auch in die Überschrift schreiben, keines ihrer Probleme wird durch Abschiebungen gelöst und das Ganze dann mal
auseinandernehmen. Ja.
Aber naja. Ich habe in der Zeit diese Woche ein sehr starkes Interview mit dem finnischen Präsidenten Alexander Stubb, ich vermute, er heißt wahrscheinlich eher Stubb oder so, gelesen. Und zwar geht es da um die Wahrscheinlichkeit eines russischen Angriffs auf die NATO, die Rolle der USA, neue Außenpolitik für Europa und so weiter. Mhm. Und ich habe ein paar Zitate mal rausgezogen zur russischen Atomkriegsdrohung. Das verfängt ja hauptsächlich in Deutschland besonders gut, ne? Ich habe schon sehr stark eingekürzt, das ist ein recht langes Interview. Stubb sagt, die russische Führung wird sich ihrem Wesen nach in den nächsten Jahren nicht verändern. Wer auch immer Russland regiert, wird kein liberaler Demokrat sein. Russland wird seine Bewaffnung weiter vorantreiben und die Kriegswirtschaft beibehalten. Das Land wird kontinuierlich versuchen, uns weiter einzuschüchtern, anderen die Verantwortung zuzuschieben und hybride Angriffe durchzuführen. Und es wird weiterhin versuchen, den ukrainischen Staat zu vernichten. Er sagt dann noch, dass sich daran auch ihre Außenpolitik und Sicherheitspolitik ausrichten würde. Mhm. Die Zeit fragt dann, ne, Putin droht ja mit Atomwaffen, wie sollten die Unterstützer der Ukraine denn damit umgehen? Und der Antwort, und das finde ich toll, seid wie Finnland. Ruhig, cool und gelassen. Zuckt nicht zurück. Lasst euch nicht provozieren. Die Geschichte zeigt, je mehr du mit nuklearen Waffen drohst, desto geringer die Wahrscheinlichkeit, dass du sie tatsächlich einsetzt. Ich denke, dass auch China und der globale Süden irgendwann sagen werden, es reicht, genug ist genug, man droht nicht mit Atomwaffen. Gleichzeitig aber auch, bereitet euch auf das Schlimmste vor, damit es nicht passiert. Mhm. Es gibt einen Grund dafür, dass wir an der Wehrpflicht festhalten, dass wir eine Luftwaffe mit bald über 100 Kampfjets haben und über Land-, Luft- und seegestützte Langstreckenraketen verfügen. Es hat auch seinen Grund, dass wir neben Polen die größte Artillerie Europas besitzen und Verteidigung als gesamtgesellschaftliche Aufgabe verstehen. Wir sind vorbereitet und die beste Art, größere Konflikte mit Russland zu vermeiden, besteht darin, zu zeigen, dass sie es gar nicht erst versuchen sollen, uns anzugreifen.
Sehr gut.
Ich verstehe, dass die Leute über den Krieg reden, weil es in Europa Krieg gibt. Gleichzeitig ist unsere Einschätzung im Moment, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass Russland Artikel 5 des NATO-Vertrags testen wird. Das ist die Beistandsvereinigung. Mhm. Sagen wir es so, wenn das unmittelbar bevorstünde, glauben Sie mir, das wüssten wir. Es passieren sehr große Dinge gerade. Wir wissen nicht genau, wo uns diese Veränderungen hinführen, aber wir sind an einem dieser historischen Momente, an dem sich die internationalen Beziehungen grundlegend ändern. Energiewende und Zeitenwende sind die beiden Schlüsselbegriffe der aktuellen deutschen Politik. Das sagt etwas aus über unsere Zeit. Nach dem Ersten Weltkrieg gab es den Völkerbund. Hübsche Idee, aber hat nicht funktioniert. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die UNO gegründet. Es gab bipolare Spannungen zwischen den USA und der UdSSR und es hat funktioniert. Die UN haben einen Weltkrieg verhindert. 1989 waren wir dann zu faul, was Neues zu erschaffen. Die Mauer fiel und wir dachten, okay, dies ist das Ende der Geschichte. Das erwies sich als Illusion. 2022 markiert den Anfang einer neuen Ära. Wir wissen nur noch nicht, wo das hinführt. Es gibt enorme Machtkämpfe, Wettstreit auf technologischer und ökonomischer Ebene. Und wenn wir die großen Aufgaben, Energieversorgung, Demografie, Klimawandel, nicht gemeinsam in den Griff bekommen, sind wir alle miteinander geliefert.
Amen.
Das klingt fieser, als es insgesamt ist, dieses Interview. Das ist wirklich gut. Er sagt auch, wir müssen...
Die Finnen haben ja auch immer gute Laune.
Ja, außer wenn sie nach Mücken schlagen. Ich verlinke mal ein Video zu diesem Comedian. Finnische Sprache. Finnisch. So. Er spricht auch über die Kinder. Er sagt, wir müssen auch mal, wir reden den ganzen Tag über Krieg. Mhm. Unsere Kinder sehen auf ihren Bildschirmen den ganzen Tag Gespräche über Krieg. Die sehen Bilder vom Krieg. Wir müssen auch mal über den Frieden reden. Wir müssen aufhören, die Einschüchterung so nah an uns und unsere Kinder ranzulassen. Und er sagt halt, indem du den Russen zeigst, dass sie sich verkrümeln sollen, lässt du diese Einschüchterung halt nicht so. Es ist ein total schönes Interview. Also dieses Interview zu lesen, hat mich für die komplette Woche ein bisschen zuversichtlicher gemacht.
Das freut mich doch. Dann komme ich mit einem Thema, das alle runterzieht. Israel. Israel, es ist ja wirklich nicht leicht, Israels Freundin zu bleiben. Die israelische Regierung treibt es immer weiter voran, dass sie in der Welt zunehmend isoliert dasteht. Und ein Beispiel dafür ist ein neues Gesetz, das sie vor einem Monat verabschiedet hatten. Da haben sie dem israelischen Kommunikationsminister, was ich auch interessant fand, dass es so ein Ministeramt da gibt, die Kompetenz gegeben, ausländische Medienorganisationen zu verbieten, wenn der Ministerpräsident, also Netanjahu, und die Regierung zu der Auffassung gelangen, dass diese dem Land Schaden zufügen. Das muss man sich mal kurz auf der Zunge zergehen lassen. Ich fand vor allem, nachdem wir letzte Woche hier lange über das ausländische Agentengesetz in Georgien gesprochen haben, da finde ich, gibt es ein bisschen zu viele Parallelen, was für eine Macht da in die Hände der Regierung gelegt wird.
Mhm.
Und es ist zwar nur eine temporäre Macht, also die Regierung kann diese Medien 45 Tage lang nur verbieten, aber das kann man auch beliebig erneuern. Ne? Also damit kann es eigentlich unendlich verlängert werden.
Aber immerhin hast du alle zweieinhalb Monate eine Diskussion darüber.
Ja, Gott sei Dank. Also das heißt, wenn tatsächlich hoffentlich irgendwann mal eine andere Regierung dort an die Macht kommt, Ja, jedenfalls.
Ich finde das voll schwierig. Ich meine, wir, ne? wir haben auch hier diesen Russenkanal verboten, weil der Propaganda verbreitet hat. Und also ich finde das schwierig.
Ja, wobei man da auch sagen muss, dass dieser Kanal absichtlich, wirklich absichtlich Lügen und Propaganda verbreitet hat und nichts anderes. In Israel zieht es vor allem auf einen Sender oder ein Medium, das wir alle kennen, Al Jazeera. Ah. Das ist der Sender aus Katar und der ist tatsächlich jetzt in Israel verboten. Ironischerweise fiel die Entscheidung, den zu verbieten, 2 Tage nach dem Internationalen Tag der Pressefreiheit und hat entsprechend auch wirklich von Reporter ohne Grenzen über die Europäische Union bis hin zur International Federation of Journalists alle auf den Plan gerufen, die gesagt haben, das könnt ihr nicht machen. Also, und jetzt will ich auch gar keine Diskussion darüber, ob Al Jazeera gut oder schlecht ist. Ich habe selber hier oft genug gesagt, ich würde gerade Al Jazeera ehrlich gesagt nicht verlinken als eine Quelle. Halte ich jetzt nicht für die beste Quelle für gerade zum Thema Israel-Palästina, aber verbieten ist nochmal eine ganz andere Nummer.
Ja, ich würde, also ich finde Al Jazeera, man muss es schon mit Vorsicht genießen, ja. Aber ich glaube, man muss nicht so vorsichtig sein. Ich hatte vor ein paar Wochen mit Azim El-Difraoui gesprochen, das ist ein Politologe, ein Journalist, genau darüber, über wie ist denn eigentlich die arabische Medienwelt beschaffen, wie funktioniert Al Jazeera, was machen die, was machen die schlecht und so. Und danach bin ich mit Al Jazeera ein bisschen, wie nennt man das denn?
Versöhnt?
Bin ich den versöhnt, das, nee, so weit würde ich nicht gehen, aber ein bisschen wohlwollender. So.
Okay. Naja, ich habe zumindest bei denen das Gefühl, das sind noch echte Journalisten, die einen journalistischen Job machen, also recherchieren, Dinge an die Oberfläche bringen, aber das halt mit einem gewissen Bias nur, also wenn du so rangehst, ne, dann können wir über diverse Medien mal diskutieren, was für ein Bias die haben. Also ich meine, gerade, also ich habe gerade, was so seit dem 7. Oktober in Medien los ist, finde ich, ist die BBC zum Beispiel gar nicht so viel besser. Ne? Aber egal, anderes Thema. Dann Thema Rafah. Großer strahlt auch. Also Joe Biden, der Präsident der USA, hat jetzt Israel sehr deutlich eine rote Linie aufgezeigt und gesagt, wenn ihr im südlichen Gazastreifen die Grenzstadt Rafah, was die israelische Regierung schon länger angekündigt hat, dann werden wir euch bestimmte Waffen nicht mehr liefern. Und er hat in dieser Rede, wo er das gesagt hat, auch eingeräumt, dass in der Vergangenheit auch amerikanische Bomben zur Tötung palästinensischer ZivilistInnen eingesetzt wurden. Was mitten im Wahlkampf, mitten im US-Wahlkampf ein Eingeständnis ist, was ich schon krass finde. Und er hat sozusagen daraus lernend, interpretiere ich das jetzt, eben angekündigt, das wird nicht nochmal vorkommen. Er werde die Lieferung von Waffen blockieren, die in dicht besiedelte Gebiete von Rafah abgefeuert werden könnten, wo im Moment, muss man auch dazu sagen, mehr als 1 Million PalästinenserInnen ja Zuflucht suchen, weil sie woanders einfach auch gar nicht mehr hin können. Und er sagt auch nochmal ganz klar, also er differenziert hier ganz klar zwischen A, Angriff auf ZivilistInnen und B, Verteidigung gegen Angriff. Also er sagt, die Vereinigten Staaten werden weiterhin die Sicherheit Israels gewährleisten, hier Iron Dome und sowas, ne? Also die Fähigkeit, sich zu verteidigen und auf Angriffe zu reagieren, wird davon nicht beeinträchtigt werden. Und die Reaktion von Netanyahu kam prompt und war sehr schlicht. Wenn wir alleine dastehen müssen, werden wir alleine dastehen. So. Mhm. Also da scheint diese Isolation, die da vorangetrieben wird, wirklich auch inzwischen so eine Art identitätsstiftendes Element zu haben, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Und ich will aber nicht schließen ohne einen wenigstens kleinen Hoffnungsschimmer. Tausende waren in Israel wieder auf den Straßen und haben unter anderem den Rücktritt von Benjamin Netanyahu verlangt. Aber auch, dass es endlich einen Deal für die Freilassung der Geiseln geben soll. Diese Woche waren ja wieder Verhandlungen. Sind auch erstmal wieder gescheitert, gehen aber weiter. Und in Tel Aviv haben die Protestierenden einfach mal eine Autobahn lahmgelegt, komplett. Die Women's March-Bewegung hat sich da quergestellt und hat einfach gesagt, ihr braucht nicht ohne einen Deal aus Kairo nach Hause zu kommen. Da passiert auf jeden Fall noch was in der Zivilgesellschaft.
Was ich mich aber halt dann immer wieder frage, ist, wenn die protestieren gegen Netanyahu, der soll zurücktreten, so Neuwahlen, was weiß ich was. Diese Regierung hat mit ihrem Verhalten in Gaza den Karren so tief in den Dreck gefahren, was soll die nächste Regierung denn noch machen? Also, weißt du, so völlig, was einfach sagen, ja, okay, dann ziehen wir jetzt die Armee zurück und lassen den Parkplatz Parkplatz sein. Das kannst du nicht machen. Das ist alles in Schutt und Asche. Also, ich weiß überhaupt nicht, die haben sich tatsächlich, da haben wir vor ein paar Wochen schon mal drüber, die haben überhaupt keine Ahnung, wo sie enden wollen. Zumindest sagen sie es nicht. Und ich kann mir überhaupt nichts vorstellen, wo sie damit enden wollen, was sie da machen.
Ja, das ist ja auch der Vorwurf. Also, dass sie einfach völlig keine Lösung für dieses Problem haben.
Das ist irre. Ich hatte Ende Dezember schon mal erzählt, das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der Bundesagentur für Arbeit, IAB heißen die, die hatten gesehen, dass mit dem Hartz-IV-Sanktionsmoratorium vom Sommer 22 und danach ein Jahr später Umstellung auf sogenannte Bürgergeld zwei Effekte auf dem Arbeitsmarkt passiert sind. Die Leute haben nicht reihenweise gekündigt, weil Bürgergeld so geil ist. Das sagen halt nur Politiker. Aber auch weniger Leute sind aus der Grundsicherung raus in Arbeit gegangen. Was ich damals zitiert hatte, war nur ein Aufsatz von Enzo Weber mit vorläufigen Daten zu seiner Forschung. Jetzt hat er ordentliche Daten veröffentlicht in einer ordentlichen Publikation. Und da steht drin, das Moratorium, also nur das Moratorium, hat die Arbeitsaufnahme um 4% gedämpft, die Umstellung auf Bürgergeld um knapp 6%. Jetzt könnte man sagen, ja, kann sein, dass damals war ja auch Herbst 22 der Mindestlohn erhöht worden und mit erhöhtem Mindestlohn kann es sein, dass weniger neue Stellen geschaffen worden sind. Außerdem sind ja dann auch noch tonnenweise Ukraine-Flüchtlinge, die auch erstmal in der Grundsicherung feststecken und so. Hat er aber rausrechnen können. Die Zahlen bleiben gleich. Mhm. Hat er noch ein bisschen weiter rumgerechnet, nach Alter, nach Ansprüchen, nach Maßnahmen. Das ist jetzt was zum Nachlesen und Selbstrechnen. Ist eine sehr schöne Funktion dabei, die ich noch nicht mal vorlesen könnte. So viel komische Zeichen stehen da drin. Griechisches irgendwas. Trotzdem interessant, und der hat gesehen, dass nicht nur höherer Druck zu höherer Arbeitsaufnahme führen würde. Die Studie zeigt, man würde ja eigentlich erwarten, dass wenn Massenarbeitslosigkeit durch einen Arbeitskräftemangel ersetzt wird, ne, also was wir jetzt haben, dass dann auch mehr Leute aus der Grundsicherung in Arbeit gehen, gehen sie aber nicht. Außerdem zeigt sie, und da wird es interessant, Leistungssysteme, also Stütze, die stärker auf Aus- und Fortbildung setzen, führen eher zur Arbeitsaufnahme als einfacher Druck.
Ja gut.
Ja. Naja, das sind so Sachen. Ja, du und ich, wir wissen, können wir 10 Finger zusammen, aber ne, gibt, man muss halt auch immer mal Binsenweisheiten wissenschaftlich bestätigt kriegen. Und da sind wir, und das ärgert mich so, da sind wir an dem Punkt, wo vor 20 Jahren die rot-grüne Regierung Schröder von Fördern und Fordern geschwafelt hat, das Fördern aber einfach mal hat unter den Tisch fallen lassen. Jedenfalls sinnvoll fördern. Also so Geld für absurde Trainings haben sie immer sehr gerne rausgehauen. Und niemand hat jemals nachgesehen, wie die Inhaber von Fortbildungsläden mit welchen Politikern irgendwo verklüngelt waren. Ich glaube, das ist auch noch was für eine investigative Geschichte. Ne? So. Diese Arbeit schreibt er auch, also der Autor, es kann nur ein erster Aufschlag sein, weil die schwächeren Sanktionen, oder die Sanktionsabschwächung, so muss ich sagen, die Abschwächung der Sanktionen, also Moratorium und Bürgergeld, die sind noch nicht lange genug in Kraft, um langfristige Aussagen zu treffen und das sinnvoll zu vergleichen mit sowas wie Aus- und Fortbildung. Ja. Und da habe ich ein neues Wort gelernt, Hysterese. Mhm. Schon mal gehört?
Nee, ich glaube nicht, weiß nicht. Nee.
Bedeutet ganz grob, dass eine Wirkung erst verzögert nach ihrer Ursache auftritt. Weil 3 Jahre Ausbildung und dann erst hast du ein ordentliches Einkommen und dann kann man erst sagen, hat das was genutzt.
Das stimmt.
Und wer dem Link in den Shownotes zur Hysterese folgt, der taucht ein in ein sehr, sehr faszinierendes Universum, die Kybernetik. Und das ist eine dieser Sachen, deretwegen ich gerne nochmal 20 wäre, um mich dann jahrelang an der Uni zu tummeln und alles aufzusaugen. Und das ist ein anderes Thema. Die Arbeit. Problem. Je länger du in der Grundsicherung bleibst, desto wahrscheinlicher kommst du da nicht wieder raus. Mhm. Gab es dann ja auch so diesen Begriff, auch ein missverstandenes Wort, der Sozialhilfeadel, wo es einfach nur ist, der soziale Status von den Eltern auf die Kinder übertragen wird, einfach, weil denen die Vorbilder ausbleiben und so. Das sehen sie auch in dieser Arbeit übrigens. Mhm. Weber hat ein paar Vorschläge, wie man das Bürgergeld verbessern könnte. Und er sagt in der SZ im Interview, wenn die Möglichkeit härterer Sanktionen existiert, wirkt sich das nicht nur auf die kleine Gruppe der sanktionierten Bezieher aus, sondern schon im Vorhinein auf viele Leistungsempfänger, die dann eher eine Stelle annehmen. Ja? Also, schlag mal kräftig bestraf den einen, um die 100 anderen zu einem anderen Verhalten zu bringen. Er sagt aber auch, dass er Maximalstrafen für sinnlos hält, also das, was die Rechten wollen, sofort alles wegstreichen. Ja? Er sagt, diese Maximalstrafen können dazu führen, dass Menschen schlechte Jobs ohne Perspektive annehmen und dann bald wieder arbeitslos sind. Oder sogar sich ganz abwenden vom Jobcenter und im Extremfall in der Obdachlosigkeit landen. Und er schlägt halt vor, bei der ersten Verweigerung das Bürgergeld nicht nur um 10% zu kürzen, sondern direkt um 30% und nicht nur für einen Monat, sondern für mehrere Monate. Mit anderen Worten, wer sich heute weigert, bekommt dermaßen hart auf die Mütze, ja, dass derjenige, der sich am Morgen eigentlich weigern wollte, sich vielleicht nochmal überlegt. Und trotzdem landet der, der auf die Mütze gekriegt hat, nicht sofort auf der Straße, wenn du so willst. Und dazu, und das fordert er, fördern, 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 um auch mal das gleiche Wort dreimal zu sagen und zu betonen, wie wichtig mir das ist. Also im Grunde das zu tun, was die Politik seit 2 Jahrzehnten weitgehend schwänzt. Und dann hatte ich das fertig gelesen und aufgearbeitet. Und dann kommt eine Nachricht auf den Spiegel, und zwar der Deutsche Landkreistag. Der will Verschärfungen sehen. Und der Spiegel zitiert Reinhard Sager, den Präsidenten des Landkreistages. Und der sagt, das Bürgergeld müsse weiterentwickelt werden. Die Betroffenen sollten so rasch wie möglich in Arbeit gebracht werden. Und dabei spielen die Grundsätze der Eigenverantwortung, des Leistungsprinzips und der Mitwirkungspflichten eine zentrale Rolle. Mit anderen Worten, fordern, fordern, fordern. Ja. Vom Fördern hat er nichts gesagt, aber ist auch kein Experte, sondern ist Politiker. Und zwar von der CDU.
Hier 3 Wörter hintereinander sagen, das passt sehr gut. Ich zitiere einen Titel aus der Süddeutschen Zeitung. Bahninfrastruktur, Doppelpunkt, sie verfällt und verfällt und verfällt. Es ist eine ganz schlimme Meldung. Deswegen mache ich es ganz schnell wie so ein Pflaster. Das soll man ja auch schnell abziehen. Also der Netzzustandsbericht ist da. Das ist von so einer Bahntochter, DB Infragu heißen die. Und da steht drinne: Die Bahninfrastruktur, so als Ganze, ja, hat, wenn man das in Schulnoten messen würde, für das Jahr 2023 die Note 3,03 erhalten. Im Jahr davor war es noch 3,01. Wir sind also schlechter geworden. Vor allem pünktlichkeitsrelevante Anlagen wie Weichen, Bahnübergänge, Stellwerke liegen dabei nur noch im Notenbereich mittelmäßig bis mangelhaft, heißt es in dem Bericht. Wir merken das alle, jeder 3. Fernzug hatte 2023 Verspätung.
Wahnsinn.
Der Erneuerungsbedarf wird mit, halt dich fest, 92,3 Milliarden Euro beziffert. Und dazu kommen noch 17 Milliarden Euro für sanierungsbedürftige Bahnhöfe. Wir sind also bei über 100 Milliarden Euro, die eigentlich mal in diese ganze Bahninfrastruktur investiert werden müssten. Und ganz schlimme Noten gibt es bei den Bahnübergängen und den Stellwerken, von denen seien viele so marode, dass sich eine Sanierung gar nicht mehr lohnt und nur noch ein Neubau in Frage kommt. So, schlimm, 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 schnell anderes Thema, weil die Lösung liegt leider bei Volker Wissing.
Oh, und ach, schade.
Schnell weiter zum nächsten Thema.
Schade, schade, schade. Das ist wirklich ein bisschen schade. Katrin, hier kommt gerade eine Blitzmeldung rein. Newsflash. Vorwerk meldet, der Markt für den Thermomix ist gesättigt. Die Verkäufe sind rückläufig.
Oh. Sehr gut. Ja, dann könnten wir, wenn du möchtest, mit Sham Jaff mal nach Brasilien schauen.
Boah, ja,
Brasilien. Naja, in Brasilien ist nämlich ganz schön was los und das bekommt man hier gar nicht so richtig mit, finde ich. Da sind mancherorts echt aktuell sehr apokalyptische Zustände. Mhm. Das Land erlebt die wahrscheinlich schlimmste Flutkatastrophe jemals. Und
was? Da,
ja.
Ich guck ja viel in die Nachrichten, ja. Aber das habe ich jetzt echt nicht mitgekriegt, glaube ich.
Und deswegen habe ich gesagt, Sham, erzähl du uns doch mal ein bisschen, was da los ist.
Südbrasilien, da herrscht gerade ja ziemlich Chaos, denn Südbrasilien erlebt derzeit die wohl schlimmste Hochwasserkatastrophe seit Jahrzehnten. Weite Teile des Bundesstaates Rio Grande do Sul im Süden des Landes stehen seit Tagen unter Wasser. Es sind 1,4 Millionen Menschen betroffen in mehr als 425 Ortschaften und mindestens 107 Menschen sind bislang laut Zivilschutz ums Leben gekommen. Die Zahl steigt ständig weiter, denn es werden noch sehr viele vermisst. In der Millionenstadt Porto Alegre ist zum Beispiel der Flughafen komplett überflutet, geschlossen. Auch die meisten Straßen sind unpassierbar. Hunderttausende von Haushalten haben weder Strom noch Wasser. Es hat sehr viel geregnet einfach in der letzten Zeit. In weniger als 2 Wochen hat es in den Städten des Bundesstaates dort im Süden so viel geregnet wie sonst in 5 Monaten. Es ist bereits die 4. Flutkatastrophe in der Region innerhalb eines Jahres. Und so hoch aber stand das Wasser bis jetzt noch nie. Überraschend ist dieses extreme Wetter für KlimaforscherInnen tatsächlich nicht. Also bereits seit 20 Jahren zeigen schon Klimamodelle, dass durch den globalen Temperaturanstieg Extremwetterlagen, wie jetzt eben intensive Dürren irgendwo anders oder aber auch Starkregen wie hier häufiger auftreten. Also sehr viele eben sagen, es gibt eigentlich gar keinen Zweifel daran, dass dieser extreme Regen gerade in Südbrasilien direkt mit dem Klimawandel zusammenhängt. Laut eines Berichts des IPCC von 2021 finden extreme Regenfälle in einem Klima ohne menschlichen Einfluss tatsächlich im Durchschnitt einmal alle 10 Jahre statt. Und inzwischen hat deren Häufigkeit um ein ganzes Drittel zugenommen, so der Bericht. Präsident Lula da Silva spricht von einer Klimakatastrophe und forderte eben die Behörden auf, in Zukunft präventiver zu arbeiten, um die Auswirkungen extremer Wetterereignisse zu verringern. Er sagte, wir müssen aufhören, dem Unglück nachzujagen. Wir müssen im Voraus sehen, welche Unglücke passieren könnten, damit wir arbeiten können. Er hat auch schon die Region bereits besucht, 2-mal sogar, und Hilfen in Aussicht gestellt. Die Bilder, die gerade so ein bisschen auf den sozialen Medien kursieren, die sind wirklich, also die wirken einfach apokalyptisch. Und eigentlich wusste man, dass das hier passieren wird. Also schon vor einigen Jahren hat man schon gesagt, dass die überwiegende Mehrheit der Gemeinden eben dort über keine Schutzpläne für Klimakatastrophen verfüge. Im Gegenteil tatsächlich. Viele Siedlungsgebiete, die liegen in so Senken und Tälern in der Nähe von Gewässern. Und das müsse sich eben tatsächlich ändern. Eventuell müssten sie sogar ganze Ortschaften umsiedeln. Das sagte eben ein Ökologe, Marcelo Dutra da Silva, von der Universität des Bundesstaates Rio Grande do Sul. Und naja, der Präsident sieht aber auch die internationale Gemeinschaft in der Verantwortung. In einem Interview im brasilianischen Fernsehen, da erinnert er daran, dass von anderen Regierungen dieser Welt auf der Klimakonferenz 2009 beispielsweise ab 2020 eigentlich 100 Millionen US-Dollar jährlich für den Kampf gegen den Klimawandel zugesagt wurden, aber das Versprechen sei bislang nicht eingelöst worden. Ein anderer Umweltwissenschaftler, Aaron Becerra an der Bundesuniversität von Amazonas, sagt, das Extremwetter, das Brasilien gerade erlebt, ist kein lokales Problem. Nichts, was sich auf einen einzelnen Kontinent beschränkt. Es kann also auch nicht von einem Kontinent alleine gelöst werden. Ja, also für das Wochenende in Rio Grande do Sul ist die, ja, eigentlich weiterer Regen angesagt. Die Pegel werden so bald nicht sinken und bis die Menschen wieder in ihre Häuser zurückkehren können, dürfte es ja noch eine ganze Weile dauern.
Da ist ja wieder der Klimawandel.
Und wir werden uns an solche Berichte so sehr gewöhnen. Mhm. Vielleicht haben wir das sogar schon und es ist mir deshalb mehr oder weniger durchgegangen, weil ich muss davon gelesen haben. Also das kann eigentlich nicht sein, dass ich das nicht wahrgenommen habe. Aber vielleicht bin ich schon abgestumpft genug.
Porös.
Porös genug, genau. Wo wir gerade in Südamerika waren, hätte ich einen Filmtipp. Und zwar ist diese Woche jemand gestorben, ein gewisser Ramon Fonseca. Ramon Fonseca war Rechtsanwalt, panamaischer Rechtsanwalt und ist einer der Partner gewesen der Kanzlei Mossack Fonseca. Mhm. Also nicht Fonseca, sondern Fonseca, ein Wort. Mhm. Ramon Fonseca. Und diese Kanzlei Mossack Fonseca, ich zitiere die Tagesschau, stand im Zentrum des Skandals um das Verstecken von Vermögen in Offshore-Firmen. Mhm. Panama Papers haben das damals aufgedeckt. Der Prozess läuft gerade, 29 Leute sind angeklagt. Im Juni soll es ein Urteil geben. Vorgeworfen wird denen, einfach nur nochmal um die Dimension sich klarzumachen, vorgeworfen wird denen, 215.000 Briefkastenfirmen in Steueroasen gegründet zu haben. Wo dann die Reichen dieser Welt drüber verschleiern konnten, wie viel Geld sie den wirklich arbeitenden Leuten explizit und implizit weggenommen haben, indem sie ihr Geld haben arbeiten lassen, wofür man mich jetzt wieder Kommunist schimpfen wird. Dieses ganze Panama Papers Ding ist aufgearbeitet worden in einem sehr, sehr schönen Film. Ist quasi eine Dokumentation, die aber ein bisschen auch wie ein Spielfilm erzählt wird. So ein ganz komisches hybrides Filmding, sie ist das. Der Film heißt The Laundromat, auf Deutsch der Waschsalon, oder ich glaube die Geldwaschanlage oder so. Ich weiß gar nicht mehr, wie der deutsche Titel war. The Laundromat, den gibt's auf Netflix. Regie geführt hat Steven Soderbergh und da spielen mit Meryl Streep, Gary Oldman und der wirklich, ich habe da einen leichten Crush, bombfortionöse Antonio Banderas. Ich finde den einfach, gerade in Komödien ist Banderas, also sobald er komische Rollen spielt, ist der absolut grandios. Es gibt auch einen von The Expendables, das ist aus einer Filmreihe, wo einer den ganzen Tag nur blöde Sprüche geklopft und geballert wird. Da gibt's auch eins, da spielt Banderas mit und will unbedingt zu den tollen Typen dazugehören und ist die ganze Zeit am Labern. Und eigentlich wollen alle erschießen, weil er die ganze Zeit nur noch am Labern ist. Also, komische Rollen kann er wirklich gut. Und weil dieser Film 5 Jahre alt ist, werde ich den heute noch mal gucken.
Ich habe eine gute Nachricht mitgebracht und die gute Nachricht ist diese Woche eine gute Nachricht für Frag den Staat. Ich mag Frag den Staat, deswegen ist es für mich auch eine gute Nachricht. Und wer Frag den Staat nicht kennt, das ist ein Online-Portal im Wesentlichen, das dazu gedacht ist, dass Leute wie du und ich und Leute wie meine Eltern und meine Nachbarin und der Typ vom Lieferdienst, also einfach alle Leute in diesem Land Informationen vom Staat erhalten können. Und die machen manchmal einfach nur das, also das leiten dann irgendwie deine Anfrage an irgendwelche Behörden weiter und verhelfen dir dann zu einer Antwort, wenn es gut geht, die dir zusteht übrigens. Aber die machen auch größere Recherchen, veröffentlichen Informationen, die bisher irgendwie hinter Bezahlschranken liegen, obwohl sie der Öffentlichkeit eigentlich gehören. Stichwort Bibliotheken, also da haben sie gerade ein Projekt, wo sie eben Sachen nach vorne holen wollen, haben einen Koalitionstracker, der war ja auch schon zu Gast in der Sendung oder Thema in der Sendung. Und sind
damals
auch,
war der war damals von der Süddeutschen Zeitung und war
so,
der letzten Merkel-Regierung.
Ah, die haben auch einen jedenfalls. Cool. Und sind auch mal eben bei Jan Böhmermann zu Gast und decken rechtsextreme Polizeichats auf. Also haben viel zu tun. Und man merkt schon, fragt den Staat, nervt, ja. Also deswegen steht genau. Arne Semsrott.
Demokratie nervt so.
Ja, der Arne Semsrott, der Geschäftsführer von Frag den Staat, der steht auch bald vor Gericht, weil er Gerichtsbeschlüsse aus laufenden Strafverfahren gegen die letzte Generation veröffentlicht hat.
Da steht er allerdings als Arne Semsrott vor Gericht und nicht als Frag den Staat.
Ah ja, okay. Naja.
Mit Arne habe ich kürzlich tatsächlich ein Interview gemacht zu genau diesem Thema, ja. Vor 2 oder 3 Wochen. Ich verlinke das mal in den Shownotes. Mhm.
Na jedenfalls, das ist ja eigentlich keine gute Nachricht. Ich hoffe, dass wir da mit einer guten Nachricht dann rechnen können. Wir werden das aber noch sehen müssen. Nee, die gute Nachricht ist, dank Frag den Staat gibt es ein neues Grundsatzurteil durch das Europäische Gericht, nämlich das EU-Parlament muss Dokumente zu einem griechischen Neonazi offenlegen. Also ein Parlamentarier, der für Griechenland im EU-Parlament sitzt, der aber auch ein verurteilter Neonazi ist. Ja. Und zwar egal, ob es Abrechnungen von Reisekosten, Tagegelder, Zahlungen an MitarbeiterInnen oder ist.
Spielgeldannahmen.
Das EU-Parlament hält seit Jahrzehnten Unterlagen zur Ausstattung von Abgeordneten geheim und fragt den Staat halt so, warum eigentlich? Hat dagegen geklagt, also jetzt im Fall dieses rechtsextremen Abgeordneten aus Griechenland. Und jetzt hat das Europäische Gericht entschieden, das EU-Parlament muss zum ersten Mal in dieser Geschichte jetzt Informationen zu den Abrechnungen rausgeben. Und Frag den Staat sagt, das ist ein wichtiger Schritt für mehr Transparenz generell. Und gerade ist ja auch, gibt es ja noch so einen anderen Fall, nämlich es gibt ja diesen Fall des Mitarbeiters des, wie es ja so schön genannt wird, antidemokratischen AfD-EU-Spitzenkandidaten Maximilian Krah. Der steht unter Spionageverdacht. Und zum Beispiel dessen Reisekostenabrechnungen, also dieses Mitarbeiters, die ja vielleicht nicht ganz irrelevant sind, sind noch geheim und werden nicht rausgegeben auf die Anfrage vom Faktenstaat. Also vielleicht könnte das Grundsatzurteil jetzt von diesem griechischen Neonazi auch dazu helfen, Informationen über den Krah-Mitarbeiter zu bekommen.
Jetzt sagtest du, vielleicht kriegen wir da beim Prozess gegen Arne Semsrott ja auch noch eine gute Nachricht. Was denkst du denn, was die gute Nachricht wäre bei diesem Prozess?
Dass er freigesprochen wird und dass er das darf.
Falsch.
Nein?
Der will verknackt werden. Hör dir das Interview an, das ich für Übermedien mit ihm geführt habe. Ja. Wenn er nämlich verknackt wird, dann kann man das eskalieren.
Ja, das stimmt. Ah ja, okay, verstehe.
Wenn er freigesprochen wird, dann ist es sowieso super. Also es ist in jedem Fall, das kann nicht
schiefgehen.
Zumindest im Sinne der Demokratie kann das Ding nicht schiefgehen. Das finde ich eigentlich ganz schön.
Es ist ja eher, also was die machen, die Arbeit, die ist Basisdemokratie, muss man, also das ist die Basis der Demokratie so rum. Also es ist wahnsinnig, wahnsinnig cool.
Ja.
Dann kommen wir zum Limerick der Woche. Diese Woche gab es das Thema Rendite und hier kommt, was unser Wochendämmerungspoet Jens Ohrenblicker dazu gedichtet hat.
Wochendämmerungspoesie. Limericks aus dem Papierkorb des Weltgeschehens. Mein Nachbar, der Sörensens Fiete, der machte mit Miete Rendite. Doch nahm ich ihm keck die Schlossallee weg. Und Fiete, nee du, dat war Schiete.
Miete und Schiete scheint ein beliebter Reim zu sein. Ich wähle den von Natalie, weil ich darin vorkomme. Der Holgi späht stets nach Rendite. Wenn's gut läuft, dann reicht's für die Miete. Er dealt und er tradet, er schnauft und ist faded. Zum Schluss reicht's sogar für eine Suite.
Das siehst du, und ich nehme den von Friederike. Da kommt nämlich Schiete drin vor. Es gab für mich nicht viel Rendite. Drum fehlt mir jetzt Geld für die Miete. Im Sommer, okay, schlafe ich an der Spree. Im Winter ist das jedoch Schiete. Herrlich. Was haben wir denn diese Woche für ein Limerick-taugliches Thema überhaupt?
Finnen. Finnland. Arbeitsanreize.
Oh Gott.
Ja, Arbeitsanreize als Überschrift, aber es darf nicht das Wort Arbeitsanreiz drin vorkommen. Das ist ja immer so ein Kniff, ein Pfiff. Ja. Limerick mit Pfiff. Entschuldigung.
Apropos Limerick mit Pfiff, es gibt immer noch, da weise ich gerne nochmal drauf hin, es gibt einen Limerick-Wettbewerb, der hängt mit Jens Ohrenblicker zusammen und alle können mitmachen und Infos dazu gibt es auf taschenpoesie.de. Also das verlinke ich auf jeden Fall auch nochmal in den Shownotes. Also Thema, sorry, völlig abgelenkt. Arbeitsanreize, ja?
Weiß ich nicht, wie du meinst.
Ja, ich habe keinen besseren Vorschlag, dann machen wir jetzt Arbeitsanreize.
Naja, Finnen hätte ja auch noch, ne? Finnen. Spinnen. Es gab mal einen spinnenden Finnenden. Weiß ich nicht, also was so.
Finnen sind schon auch lustig. Also ich meine jetzt einfach auch so, die sind lustig. Ich mag Finnen.
Vielleicht, kann ja aus der Hörerschaft irgendwer Finnisch und macht einen finnischen Limerick. Oh. Hülde Dacke Dacke.
Den müssen wir dann vorlesen.
Ja, genau.
Okay, dann nehmen wir die
Finnen. Und Ös.
Ja, dann nehmen wir die Finnen. Dann wird's lustig für alle, weil wir das vorlesen müssen.
Genau.
Und damit kommen wir zum Börsenticker. Montag.
Zinshoffnungen halten an.
Dienstag.
Wall Street verliert an Schwung.
Mittwoch.
Zinsfantasie trägt die Kurse weiter.
Donnerstag.
DAX randaliert besoffen im Bollerwagen.
Freitag.
So hoch kann es für den DAX jetzt gehen. Ja, wir haben doch mal wieder psychologisch wichtige Marken und so. Ich glaube, diese Woche haben wir irgendwann mal 18.800 Punkte geknackt. Wenn ich mir überlege, das ist, glaube ich, das erste Mal, als ich auf den DAX geguckt habe in meinem Leben, war der irgendwie ein Zehntel davon oder so. Oh. Das ist echt krass.
Okay. Ja, dann kommt hier der Faktencheck. Heute wieder mit Katharina Alexander. Hallo Katharina.
Hallo Katrin.
Was konntest du denn noch finden, was du gerne korrigieren oder auch ergänzen würdest?
Also, ich dachte, ich bringe mal ein paar ergänzende Informationen noch zu diesen Übergriffen auf PolitikerInnen mit, weil du hattest ja schon diesen, ja, in seiner Brutalität doch irgendwie besonderen Angriff auf den SPD-Politiker Matthias Ecke in Dresden mitgebracht. 2 oder 3 Tage später gab es dann ja auch noch den Übergriff auf Franziska Giffey in Berlin. Und insgesamt gab es dieses Jahr schon 22 körperliche Angriffe auf PolitikerInnen im Vergleich zu 27 Angriffen im gesamten Jahr 2024, also körperlichen Angriffen. Insgesamt gab es letztes Jahr nämlich fast 3000, also knapp 2800 aktenkundige Anfeindungen gegen PolitikerInnen, davon so ungefähr die Hälfte gegen die Grünen. Das meiste waren Beleidigungen, aber eben auch körperliche Angriffe, Bedrohung und so weiter. Und dann hatte Holger ja noch diesen Report angesprochen über die Auswirkungen, die Klimakatastrophe auf Immobilienpreise bzw. Immobilienvermögen haben würde. Ich habe da jetzt keinen neuen Report irgendwie gefunden, der in den letzten Tagen veröffentlicht wurde, aber es gab eine sehr gute Übersicht über so verschiedene Studien in der Yale Climate Connection. Das ist zwar schon ungefähr ein Jahr alt, aber wenn man so sich da ein bisschen tiefer einlesen möchte, ist das, glaube ich, ein ganz guter Start.
Mhm, das klingt gut.
Und das war es tatsächlich heute schon von mir.
Ach, wunderbar.
Kurz und schmerzlos.
Dann, Kurz und schmerzlos, wie das Pflaster, das wir vorhin mit der Bahn abgezogen haben.
Genau.
Vielen Dank.
Sehr gut.
Ein schönes Wochenende.
Danke gleichfalls. Ciao.
Und damit sind wir am Ende der Sendung. Und jetzt kommt der Lieblingsteil von Holger. Wir sagen Danke bei allen, die diese Sendung möglich machen. Das sind sehr viele Menschen, die uns direkt aufs Konto unterstützen oder uns per PayPal ein bisschen was zukommen lassen. Aber es sind auch viele Menschen bei Steady. Und da gibt es die Ultras und den Fanclub. Und weil die uns so viel Geld jeden Monat zukommen lassen, lesen wir jetzt deren Namen vor.
Dünns 1.
Du musst weitermachen.
The same Abspann as last week, Mrs. Kada.
The same Abspann as every week, Holgi.
Well, I'll do my very best, Zwinker-Zwonker.
Martin Avanasiev.
Guido Baulich.
Alexander Bonsack sagt zu Schröders Spätzle und Omas nur Mensch Meier, was für eine Scheißmasche.
Marc Bremer.
Oliver Delpy.
Der Olaf und der Fiete.
Für mehr Hundesnacks, der Maya-Fanclub.
Wing Commander Lord Flesharts Verbotsliste zur Rettung der Welt. Ab sofort verboten ist es, die Gefahr von immer komplexeren Regeln zu unterschätzen.
Silke Dietz.
Oh ja. Der Monkey Dom Dominik Wagner.
Doppeldecker Fahrrad.
Ich muss, wenn ich sowas lese wie jetzt hier vom Commander Lord Flesharts, ich muss immer daran denken, wie wir diese Firma gegründet haben. Was da, also das, und wie wir sie dann liquidiert haben. Das ist.
Was davon war anstrengender? Okay, beides gleich anstrengend.
Ja, beides auf seine eigene Art vollkommen hirnlos und bescheuert. Also, ja. Wo waren wir? Erik Fröhlich.
Tim Giegling.
Cecilia Meribel Gutierrez de Wagner.
David Hasenbeck.
Adrian Hauptmann.
Stefan Havranek.
Katharina Hüll.
Der Jan.
Arndt J. Kästner.
Was? Keine Kapern?
Jule Krohn.
Sabine Lorenz.
Müsli Müsli Miam Miam Miam.
Rufus Platus.
Nu sagen Chris und Moni.
Jörg Schickis für mehr Flausch.
Christi Tönig zu.
Joachim Urlaus.
Der Dösewicht hat auf kleiner Wanderschaft im luxemburgischen Mullertal einen tödlichen Männerhusten mitgebracht und denkt an sein Testament. Macht's gut, Leute. Es war schön mit euch.
So, dann muss und so weiter.
Jens Viehweg.
Bernd und Froschi W. Möller.
Andreas Werner.
Justus Wilhelm.
Und hier der Fanclub.
Anja und Jan aus Bielefeld.
Janine Schöne.
Jonas und Nathalie.
Lisa und Sebastian.
Timo Altfelde.
Katrin Apel.
Matze aus Spandau.
Simon Axmann.
Dirk B.
Sebastian Banse.
Johannes Bauermann.
Thomas Bauer.
Jan Beilicke.
Alice und Biele.
Peter Blachani.
Jan Blendeck.
Björn Borner.
Markus Boslett.
Klaus Breyer.
Daniel Bruckhaus.
Martin Buchka.
Zum Glück nicht Carsten Maschmeyer.
Clemens Langhans und Christoph Henninger und so weiter.
Christoph Henninger und Clemens Langhans und so weiter.
Antonio Coimbra de la Coronia e Acevedo.
Gian Andrea Conzett.
Katrin Czarnocki.
Thomas D.
Eigentlich heiße ich Dana.
Wie wär's mal mit Hopful News, der Brauerei-Podcast. Danke euch für die Wochendämmerung.
Wenn zwei Geodaten daten, dann gehen Geodaten auf ein Geodate.
Der Wind, das himmlische Kind.
Sebastian verweist auf Maurus und gibt folgenden Denkanstoß. Dass ausgerechnet aus Bayern die Ansage kommt, dass Sprache klar und verständlich sein soll, ist auch so ein Treppenwitz der Geschichte.
Ja, wo sitzt? Wie willst du gerne mir hier oben in die Trinise nennen? Wo ich mich klar ausdrückt. Alice Deschen.
Christiano.
Deschen. Verzeihung.
Christiano Del Tauscho.
Moss the Taxi freut sich auf den kommenden Heidelberger Tex und Dante e.V. Stammtisch zu Dossenheim, der entweder am 17. oder am 24. Mai stattfinden wird. Nächster Stopp, Gulasch-Programmiernacht in Karlsruhe. Allein für diese Veranstaltung habe ich überlegt, ob ich nicht mal programmieren lernen sollte.
Für die Gulasch-Programmiernacht?
Ja, und dann habe ich aber gedacht, nee, kann ja auch selber Gulasch kochen.
Verkehrsminister, ein schwaches Verb, einen Posten einnehmen und ihn schlechter ausfüllen als bis dato denkbar.
Roland Erck.
Claude Fankhauser.
Matthias Flader.
Wenn du den Fnord nicht siehst, kann er dich auch nicht essen.
Oliver Förster.
Der Fossi-Bär.
Olli Frank.
Andreas Freund.
Daniela Stark freut sich auf jede neue Folge.
Marianne Friedrich.
Das eineckige Gesicht des zweieckigen, dreieckigen, runden Kindes.
Schrei deinen Scheiß ins Internet und so weiter.
Vielen Dank für eure tolle Arbeit.
Martin Barfuß gähnt sich ins Wochenende.
Mareike Geib.
Alexandra Glück.
Nagotti.
Jörn Anne Göttich und Maurice Kloß sagen Danke für die wöchentliche Bereicherung.
Daniel Griesel.
Sally der Pinguin grüßt alle, die sie kennen.
Kathi grüßt Joni.
F und H.
Annika H.
Simon Häkler.
Antje Hanuschka.
Andrea und Hans.
Silke Hartmann.
Der Alexander Hauser.
Jan Heck.
Hans Herbst,
Ralf Herbst,
Tobias Herbst,
Katharina Herbst und die Plüschmonster,
Miriam, Jenny, Jenny und Stefan, ich weiß nicht, egal, Herzog.
Ist das die mit dem Joghurt? Michael Heine,
Nils und Hilke,
Benjamin Hupp,
Pia und Thomas in Hausenbach,
Et wärmste Jäckchen ist ein Konjäckchen,
Nils Israel.
Der Oberfrittenbach ist ein typischer Emmentaler Graben.
Hat Urma eine Urum, ist Urmas Urum die Urma drum.
Humor ist der Knopf, den wir drücken müssen, damit uns nicht der Kragen platzt. Joachim Ringelnatz.
Tobias Johannes.
Matthias Johansen.
Annette K.
Tobi K.
Philipp Kaden.
Arne Kamola.
Was ist das Lieblingsessen von Piraten? Kapern.
Kamikasi.
Tim Klausmeier.
Oliver Kleinert.
Klimper Klimper.
Alexander Klink.
Christopher Kluwe.
Anna und Hagen, Knowles und Zalewski, wir sind keine Kanzlei.
Jessica Kogoy.
Thomas Kohler.
Markus Krause.
Magali Kreuzfeld.
Thomas und Corina.
Oliver Kohlfink.
Fabian Lange.
Detmar Liesen.
Nico Linder.
Florian Link.
Samuel Lipke.
Mein Name ist Ipsum, Lorem Ipsum.
René Ludwig.
Robert Mannig.
Martin Meschke.
Wolfgang grüßt Mila.
Nevermind.
Johannes Möller.
Die Mulle.
Celine Neubich.
Lise grüßt die Katana. Nils, treffen wir uns auf den Schatzinseln?
Frank Nitsche.
Agnes Nöll.
Thorsten W. Noll.
Jennifer Norbert.
Bernd Nossum.
Aktuelles aus dem Fachblatt Postillon. Oh Gott, was wird da schlüpfen? Risse an Söders Ostereiern entdeckt.
Ey, du Opferkathole.
Michael Ott.
Boris Perner.
Nils Plantholt.
Josef Porter.
Sebastian Quapp.
Frau Rabe gratuliert Bono und Charles von Luxemburg zum Geburtstag.
Axel Rasmussen.
Heike Rasmussen.
Florian Rempel.
Adrian Renner.
Norbert Renner.
Sabine Reppschläger.
Miriam Richter-Wiederhenker.
Marc Riese.
Anna Roth.
Sven Rudloff.
Rüdi Rütz.
Roland S.
Der Schommi sagt Danke.
Jürgen Schäfer.
Christian Schluck.
Christian Schmidt.
Danke und schöne Grüße.
Dirk Schumann.
Felix, der einen großartigen Vatertag hinter sich hat und mit seinem Sohn und dessen Großvater den Tag auf dem Spielplatz verbracht hat.
Chip und Chip und so weiter.
Markus und Julia sind Fans der Wochendämmerung, genau wie...
Der Kopf ist nicht zum Nicken, sondern zum Denken da.
Christian Steffen.
Jan und Steffi.
Blas und Stein.
Pommesstein.
Rotziegel. Rotziegelstein.
Rotziegel, sehr schön. Ja, wäre mir genauso passiert, glaube ich. Thomas Stein.
Sabine.
Weil man erwartet ja auch, dass irgendwas Fieses kommt und nicht einfach ein Rotziegel.
Sabine Stern.
Suse und Martin Stöckert.
Larissa Struzziner.
Günther Stück.
Claudia Tajow.
19.
Pop, pop, popsicle, ice, ice, icicle, test, test, testing, 1, 2, 3.
Somebody once told me the world is gonna roll me.
Moritz Tim.
Mr. Tipp.
Lucy sagt Danke für die Wochendämmerung, freut sich über die nette Gesellschaft beim krank im Bett liegen und streut mal wieder Werbung für den lila Podcast ein.
Und Anna und Gregor sind hocherfreut, denn sie
sind gechillt daheim, während Priscilla und Gwyneth Molesworth sich schon wieder in der Weltgeschichte herumtreiben.
Fauli, das Faultür hängt ab und macht alles ganz langsam. Habe ich Faultür gesagt? Oh, nicht schlecht. Faultür. Vielleicht ist ein Geschäftsmodell.
Martin Unterlechner.
Wegen der Rendite, weißt du? Jan van Finkenreue.
Henning Feller.
Robert Ferst.
Audra Fischer.
Andreas Waschk.
Tim Weber.
Ingo Weiser.
Schon gewusst, Alkoholiker und so weiter.
Mein Name ist Martin Wittmann.
Mein Name ist Lose. Wird es günstiger, wenn ich gleich mehr nehme?
Tobias Wirth.
Cindy und Timmy Wüst.
Ideen für Instrumentenladennamen. Wen die Harfe sticht, Posauna, Klarinette, Gitarrsalon, Geigensaler, Pianonym, Drums and Roses, Xylophonzelle, andere Seiten, Bass, Bass, ihr braucht einen Bass, Ocarina, Fagotteshaus. Fagotteshaus ist geil. Instrumental Health, Ukulele, der letzte Harmonikaner, Fagotteshaus.
Ich glaube, übrigens ist es der Geigensailor.
Der Geigensailor. Ja. Geigerzähler, Geigenzähler. Mhm. Ah, ja, ja, ja. Aber Fagotteshaus
ist unschuldig. Uwe Zieling.
Mappen. Barrafk.
Du musst echt mal das kyrillische Alphabet lernen.
Warum?
Damit du Martin Balasch lesen kannst.
Aber das machst du doch immer.
Das stimmt. Vielen herzlichen Dank.
Vielen Dank auch von mir.
Und das war sie, die Wochendämmerung vom 10. Mai 2024. Wir danken für die Aufmerksamkeit.
Tschüss.
eine Produktion von Haus 1.